D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Tag.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Wenn Zombies Medien zumachen. Neues von der Münsterschen Zeitung.
Wenn Katzen Medien groß machen. Ein Blick hinter die Kulissen von BuzzFeed.
Wenn Deutschland nicht mehr reicht. Neue weltweite Zielgruppen für neue Medien.
Das sind unsere Themen heute in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Springer-Chef Matthias Döpfner. Nachdem der Springer-Konzern sich mit Berufung auf das Leistungsschutzrecht bei Welt.de, Computerbild.de, Sportbild.de und Autobild.de erst noch geweigert hat, Google zu erlauben, Vorschaubilder und Snippets kostenlos bei Google News anzuzeigen, hat der Verlag jetzt eingelenkt, zumindest vorerst. Dazu sagte Matthias Döpfner, Zitat, das ist vielleicht der erfolgreichste Misserfolg, den wir je hatten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich finde das ja schon eine, ich sag mal, sehr eigenwillige Interpretation von Matthias Döpfner. So deutlich, wie sich Springer ja bislang gegen Google positioniert hat, ist die jetzt erteilte widerrufliche Gratiseinwilligung aus meiner Sicht eine ganz klare Niederlage und ein Misserfolg hoch zwei. Erfolgreich ist daran eigentlich nichts. Ernsthaft zu argumentieren, dass man quasi nur eingelenkt habe, um Googles Marktmacht zu demonstrieren und damit die eigene Position im Streit um das Leistungsschutzrecht langfristig zu stärken, ja, das halte ich entweder für naiv oder aber für ziemlich unehrlich. Denn letztendlich geht es doch nur um Zugriffs- und Abrufzahlen und damit auch um den Springer-Erlös.
Ja, schön, dass du da bist, Herr Pähler.
Ja, hi.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das Münstersche Medienmagazin.
Münster ist ja ziemlich bekannt für seine Fernsehkrimis. Gerade erst in dieser Woche waren Kommissar Thiel und Gerichtsmediziner Professor Börne in der Stadt, um für einen neuen Tatort zu drehen.
Hast du es in der Zeitung gelesen, Herr Pähler?
Ja.
Oder hast du sie persönlich getroffen?
Ich habe es in der Zeitung gelesen.
Ah.
In zweien sogar.
Und waren das unterschiedliche Texte oder die gleichen?
Sie waren ähnlich.
Ähnlich? Warum? Weil sie vom gleichen Autor kamen oder weil sie einfach über die gleiche Sache
geschrieben
haben?
Ich glaube, in diesem Fall kann es tatsächlich am Thema gelegen haben.
Aha. Denn ich grenze das gerade schon so ein bisschen ein, denn ich ermittle auch gerade mal am Tatort Münster. Dort spielt sich nämlich ein anderer Krimi ab in der Zeitungslandschaft. Bislang gibt es in der Zeitungsstadt Münster noch zwei Zeitungen, nämlich einmal die Westfälischen Nachrichten und die Münstersche Zeitung. Also die Westfälische Nachricht, die hat man eigentlich so auch im Volksjargon dort immer als die große Zeitung bezeichnet. Und die kleine Zeitung, das war immer die MZ. Aber das ändert sich jetzt.
Denn der Verlag, der die große Zeitung, also die Westfälischen Nachrichten, herausgibt, der gibt quasi jetzt demnächst auch die kleinere Konkurrenz, die Münstersche Zeitung, heraus. Denn ja, der Aschendorf Verlag, Herausgeber der WN, hat die MZ übernommen. Ab dem 17. November werden die Inhalte im Lokalteil dann von der WN zugeliefert. Der Mantelteil, der kommt wie bisher auch schon weiter von den Ruhrnachrichten. Und auch das für die Mitarbeiter hat das ziemlich fatale Folgen wahrscheinlich. Zahlreiche Stellen sollen wegfallen. Eine eigene Redaktion, die wird es de facto nicht mehr geben.
Und im Netz ist das in dieser Woche sehr eifrig kommentiert worden. Einige haben schon von der Münsterschen Zombie-Zeitung gesprochen. Schon vor der Übernahme hat Ralf Heimann seinen Job als Redakteur bei der Münsterschen Zeitung aufgegeben, hat das Ganze in seinem persönlichen Blog unter operation-harakiri.de kommentiert. Und da ärgert es ihn, dass jetzt künftig der Leser in Münster für dumm verkauft werden soll. Warum denn das? Das erklärt er uns jetzt hier in Was mit Medien. Guten Abend, Ralf.
Hallo.
Warum sollen die Münsteraner jetzt künftig dumm verkauft werden?
Naja, ihnen wird eine Zeitung verkauft, die im Grunde identisch ist mit der anderen Zeitung, also die Westfälischen Nachrichten. Und die Münstersche Zeitung werden in Zukunft ja von der gleichen Redaktion mit Inhalten versorgt. Die werden dann ein bisschen anders aufbereitet, aber am Ende ist es genau das Gleiche.
Aber können die Leser denn so dumm sein? Die würden doch dann irgendwann relativ bald sagen, warum soll ich die MZ dann überhaupt noch kaufen und lesen?
Ja, ich rechne damit, dass das passieren wird. Also in Dortmund ist es passiert. Da haben die Ruhrnachrichten was ganz Ähnliches gemacht mit der Westfälischen Rundschau und die haben massenweise Leser verloren. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Ich glaube, die wissen wahrscheinlich in Münster, dass die Leser der Münsterschen Zeitung nicht zu den Westfälischen Nachrichten wechseln würden. Umgekehrt glaube ich auch nicht. Und da muss man denen halt irgendwas unterjubeln, damit sie nicht gleich abspringen.
Du bist ja in Münster. Wie ist denn so die Stimmung, wenn du das vielleicht mal so ein bisschen aufsplittest? Einmal in deinem Kollegen- bzw. Ex-Kollegenkreis, aber vielleicht auch so das, was du in der Öffentlichkeit auf der Straße wahrnimmst. Ist gerade im letzteren Fall das überhaupt ein Thema oder bekommt das die münstersche Öffentlichkeit vielleicht gar nicht mit?
Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich weiß nicht, ob da jetzt gerade viel drüber geredet wird. Ich weiß, dass vor 7 Jahren ein großes Thema war, als Lambert Lensing-Wolf die Redaktion rausgeworfen hat. Da war ich in der alten Redaktion und danach habe ich in der neuen Redaktion angefangen. Da hat die ganze Stadt sich dagegen gewehrt, dass eine Redaktion einfach rausgeworfen wird. Wie das jetzt laufen wird, das habe ich noch nicht so richtig mitbekommen. Aber ich kriege aus meinem Umfeld mit, dass die Leute natürlich für sowas kein Verständnis haben. Denn es ist wie vor 7 Jahren, der Verleger lässt jetzt Mitarbeiter seine eigenen Fehler ausbaden. Und wenn man sieht, 2,7 Millionen Euro pro Jahr, die da Verlust gemacht werden, das passiert ja nicht von heute auf morgen. Das sammelt sich ja die Jahre über an.
Was würdest du sagen, ist der Hauptfehler, der in der Vergangenheit gemacht wurde?
Ja, man hat hier in Münster, wenn man die Münstersche Zeitung sich anguckt, eine Zeitung gemacht, die auch bislang schon sehr identisch war. Also aus einer Überzeugung heraus, dass eine Zweizeitung so funktionieren muss. Es war immer so, dass die Münstersche Zeitung die kleinere Auflage hatte. Die Westfälischen Nachrichten hatten deutlich mehr Leser. Und man hat gesagt, wenn wir was komplett anderes machen, ist es auch nicht gut. Und dann hat man so nach und nach die Zeitung so sehr, sehr ähnlich gemacht. Und es gibt wahrscheinlich auf Dauer, wenn die Nachfrage nach Zeitungen zurückgeht, nicht genügend Nachfrage nach zwei Zeitungen.
Glaubst du denn, dass es an der Ähnlichkeit lag oder könnte Münster, wenn es denn zum Beispiel ein ganz anderes Konzept gäbe, auch eine zweite Zeitung vertragen?
Ich glaube schon, dass Münster eine zweite Zeitung vertragen könnte. Es gab immer wieder hier in Münster Versuche, Zeitungen zu etablieren. Also die Taz hatte hier mal eine kleine Dependance. Dann gab es bis vor kurzem einen kleinen Fernsehsender, Center TV, der es leider auch nicht geschafft hat. Die ehemaligen Kollegen von der MZ hatten eine Online-Seite, Echo Münster hieß die, und die ist leider auch eingestellt worden. Ich kann leider überhaupt gar nicht sagen, warum das nicht funktioniert, aber die Stadt hat 300.000 Einwohner und ich glaube, ein einziges Medium, also eine Zeitung, ist da eigentlich zu wenig. Es gibt natürlich inzwischen viele andere im Netz, die mit Informationen versorgen. Es gibt auch das Radio und das darf man natürlich alles auch nicht vergessen. Aber die Frage ist natürlich, ob so eine Zeitung tatsächlich dann auf Papier gebraucht wird. Und das glaube ich wiederum nicht.
Was hörst du denn von deinen ehemaligen Redaktionskollegen? Wie viele machen sich von denen denn noch berechtigte Hoffnung, ihren Arbeitsplatz zu behalten? Können sich viele überhaupt diese Hoffnung machen?
Der Aschendorf Verlag hat ja gesagt, dass er die Hälfte der Mitarbeiter übernehmen wird. Das bezieht sich jetzt allerdings, glaube ich, nicht auf die Redaktion, sondern insgesamt auf die Hälfte. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus der Redaktion da übernommen werden. Aber ich weiß, dass das sehr gute Leute sind und ich glaube nicht, dass die sich groß Sorgen machen müssen, danach keinen Job mehr zu finden. Aber natürlich ist das eine große Enttäuschung, wenn man jetzt so lange für ein Unternehmen gearbeitet hat und dann vor die Tür gesetzt wird.
Und dann gab es ja auch noch Ankündigungen bei Aschendorf selbst, also dass dort ja auch in dieser Woche die Redakteure oder ein Teil der Redakteure aufgefordert ist, auf die Tarifbindung zu verzichten. Das heißt, so astrein scheint es dann ja auf der anderen Seite auch nicht zu laufen bei den Westfälischen Nachrichten.
Ja, das ist natürlich immer so. Es gibt diese Zeitungskrise und man sieht, dass die alten Leser wegsterben und dass kaum junge Leser nachkommen. Das ist natürlich auch ein guter Grund, auf den man alles schieben kann. Also man kann sagen, uns geht schlecht, weil es die Zeitungskrise gibt, aber es gibt da noch verschiedene Ursachen. Der Verlag Aschendorf, also die Verleger Hüffer, haben über Jahre in Papier investiert. Und wenn man sich die Internetseite zum Beispiel heute anschaut und die Münstersche Zeitung, ist ja inzwischen einfach nur das Gleiche in Grün oder in Blau in dem Fall, dann sieht man, wo da die Probleme liegen. Also das ist wer Lust auf eine Reise in die Vergangenheit hat, der kann mal eingeben www.westfälische-nachrichten.de und sich das anschauen. Da gibt es niemanden oben, der da wirklich großes Interesse daran hat, da viel rein zu investieren, weil man sich wahrscheinlich denkt, im Internet können wir nicht genug Geld verdienen. Da ist das rausgeworfenes Geld, aber wenn man da nicht investiert, dann wird da auch in Zukunft nichts draus werden, schätze ich.
Da muss ich ein bisschen dran denken, wie das Wolfgang Blau in seinem Besser-Online-Vortrag vor einigen Tagen ja dann auch beschrieben hat. Den haben wir letzte Woche hier in Was mit Medien besprochen. Ich glaube, das hat er dann als die Feeded-Medien beschrieben, die halt noch an Print glauben und nur so viel in Online investieren, wie es nötig ist, damit dann auch irgendwie Print da noch von unterstützt wird oder so. Da muss ich da irgendwie spontan dann dran denken. Aber immer, wenn es darum geht, eine Zeitung stirbt, dann ist ja auch, und da können wir uns auch ganz selbstkritisch an die Nase fassen, so eine gewisse Betroffenheit da. Und man ist traurig, dass da was zu Ende geht, dass sich Leute zum Teil einen neuen Job suchen müssen. Ist das angebracht, diese Betroffenheit? Oder muss man das vielleicht auch ein bisschen nüchterner sehen und sagen, gut, das ist ein Produkt, da ist einfach nicht mehr die Nachfrage da, dann lohnt es sich das halt auch nicht mehr zu machen. Da muss man sich halt was Neues überlegen, wenn man mit Journalismus Leute erreichen muss. Oder ist es doch angebracht, bestürzt zu sein?
Also es ist überhaupt nicht angebracht. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe ja selbst vor einem knappen halben Jahr bei der Zeitung gekündigt und mich selbstständig gemacht. Und es ist einfach eine Frage der Sichtweise. Im Moment verschwindet vieles vom Markt und es entsteht unglaublich vieles neu. Und im Grunde muss man sich als Journalist einfach nur entscheiden, auf welcher Seite man stehen möchte. Also ich habe festgestellt, dass ich jetzt als freier Journalist, ich arbeite als freier Journalist, ich schreibe gerade noch ein Buch, dass es so viele Aufträge gibt oder dass es so viele Dinge zu tun gibt, auch dass man sich da eigentlich keine großen Sorgen machen muss, finde ich, wenn man gesund ist. Das ist halt das Einzige, was schiefgehen kann. Wenn man krank wird, dann hat man ein Problem. Aber ansonsten, finde ich, sollte man neugierig sein, bereit sein, Sachen auszuprobieren. Und natürlich muss man sich auch von Gewohnheiten verabschieden. Also als Zeitungsredakteur hat man wahrscheinlich gewisse Privilegien und also zum Beispiel ist das vielleicht ein Tarifgehalt. Das gibt es dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr, da muss man sich selber irgendwas aufbauen, aber ich sehe das nicht als Nachteil, weil die Perspektive eben eine bessere ist.
Sagt Ralf Heimann, ehemaliger Redakteur bei der Münsterischen Zeitung, die demnächst, sagen wir mal so, als Zombie-Zeitung fast ohne Redaktion auskommen soll und das mit Inhalten von der ehemaligen Konkurrenz. Und auch, dazu haben wir gesprochen hier bei D-Radio Wissen. Schönen Abend nach Münster.
Dankeschön, wünsche ich auch.
Was mit Medien? Das optimistische und animierte Medienmagazin hier bei D-Radio Wissen.
Wir schauen heute hinter die Kulissen von BuzzFeed Deutschland. Seit etwas mehr als einem Monat gibt es die Webseite auch hier bei uns mit eigenen deutschen Inhalten. Seit 2006 gibt es sie, beziehungsweise 2006 ist sie gegründet worden in den USA. Und was als Zwei-Mann-Betrieb losging, ist heute ein Betrieb, ein weltweiter Journalismusbetrieb, kann man fast sagen, bei dem mehrere hundert Menschen arbeiten, dabei allein 200 Redakteure, die sich darum kümmern, Inhalte ins Netz zu stellen. Und wenn man überlegt, Herr Pähler, bei BuzzFeed, was hast du da so im Kopf? Was fällt dir da ein?
Also ich denke natürlich, es ist wahrscheinlich Klischee und trotzdem ist es wahr. Ich denke ein bisschen an Katzen-Content, an Katzenbilder.
Ja.
Ich denke aber auch an lustige Listicles und ja, ich sag mal sonstigen viralen Scheiß.
Das
geil
stimmt.
Scheiß. So, positiv gemeint, nicht? Aber so an sowas denke ich eher.
David Kosename hat auch getwittert, als wir die Ankündigung für heute Abend gemacht haben. Bitte die Katzen nicht vergessen. Und hat ein süßes Katzenfoto hier. Schau mal. Hat er dann gleich mit getwittert. Das müssen wir gleich nochmal bei @deradiowissen weiterleiten. Aber darauf wollen wir BuzzFeed auf keinen Fall reduzieren, denn das ist nämlich sehr spannend, was dort hinter den Kulissen passiert. Die weltweite Expansion, wo hat man schon es noch, dass an Stellen ganz viele Journalisten eingestellt werden. Andere sagen, es ist eine große technische Plattform, es ist total spannend, was die dort alle messen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was will BuzzFeed jetzt auch hier in Deutschland an den Start bringen?
Ja, und diese Frage, die beantworten wir heute gemeinsam mit der Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland. Das ist Juliane Leopold und die ist jetzt bei uns hier bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Juliane.
Schönen guten Abend.
Schön, dass du bei uns bist. Du hast uns jetzt keine Katzen aus der Redaktion mitgebracht. Da hätte ich jetzt mit gerechnet.
Die Katzen mussten noch essen und dann wollten sie lieber spielen. Wollten nicht mitkommen.
Aber sag mal ehrlich, bist du schon nach den paar Wochen, die jetzt am Start seid, genervt von diesen ständigen Fragen zum Thema Katzen?
Ich verrate euch jetzt das erste große Geheimnis unserer Zeit hier zusammen.
Ja.
Ich bin eigentlich der Hundetyp.
Okay.
Gar nicht der Katzentyp. Nein, ich bin nicht genervt. Ich glaube, manche würden gerne so gute Katzenlisten bauen, wie BuzzFeed das tut. Und damit belasse ich es dann.
Wie waren denn jetzt so die ersten Wochen BuzzFeed Deutschland? Fühlt es sich schon ein bisschen nach Alltag an oder ist das noch der pure Starter-Wahnsinn?
Ja, das ist spannend, die Situation, in der wir gerade sind. Zum einen, wir sind jetzt seit 3 Wochen live sozusagen und wollen natürlich und müssen auch in so eine Art Alltag kommen, also eine Stetigkeit kommen. Und zum anderen sind wir ja eigentlich ein großes Experiment. Und für ein Experiment ist es wichtig, oder das Wesen des Experiments ist, dass man den Ausgang nicht kennt. Und das wollen wir uns natürlich erhalten. Also eine Experimentierfreude, eine Neugier, auch eine, hey, wir probieren das jetzt einfach, Einstellung, die ist total wichtig für uns. Und das macht Riesenspaß, das macht jeden Tag total Spaß, ohne ein festes Regelset im Kopf, mal abgesehen von klassischen journalistischen Handwerksregeln. Aber was jetzt Genres angeht oder Format angeht, einfach loslegen zu können. Das ist total toll.
Wieso seid ihr ein Experiment?
Das war und ist der Plan unseres Mutterschiffs New York, die internationalen Editionen wie kleine Labore letztlich zu starten. Es ist nicht so, dass es große Pläne oder Gewissheiten gibt, sondern man guckt sich an, okay, in welchen Ländern werden die Inhalte auch schon angenommen, ohne dass man Inhalte in der Landessprache erstellt. Und dann fängt man an, da Teams aufzubauen. Und das Ziel dieser Teams ist es, rauszufinden, schaffen wir es, ein Publikum zu finden für BuzzFeed-Inhalte in dieser Landessprache.
Wenn du jetzt sagst, drei Wochen lang habt ihr jetzt schon experimentiert, um in dem Bild zu bleiben, gibt es denn schon so erste Zwischenergebnisse, wo du sagst, hey, das ist gut gelaufen und manches vielleicht, das würde ich mir doch noch anders wünschen?
Klar, auf jeden Fall. Das schlägt auch die Brücke zu dem, was ihr gerade schon gesagt habt, dass es so zwei Sichten gibt auf BuzzFeed. Das eine als große technische Plattform, das andere als großen journalistischen Betrieb. Tatsache ist, wir sind jetzt 700 Mann und Frau, Männer und Frauen auf der ganzen Welt und es ist einfach beides. BuzzFeed ist eine technische Plattform, die Journalismus macht. Das ist relativ simpel und die Technologie unterstützt den Journalismus und umgekehrt und das macht große Freude. Lerneffekte, um darauf einzugehen, haben wir auch schon, haben wir jeden Tag, eben weil wir so viel messen. Was wir wissen einfach sozusagen, was schon große Hits waren, virale Hits waren. Das eine war die Geschichte mit 25 Jahre Berlin, was hat sich verändert? Haben wir so einen Schieberegler gemacht mit Fotos von damals und heute. Das war sehr interessant und ich glaube, das interessiert eben nicht nur Berliner, sondern viele Menschen, die den Ort besuchen oder die eine emotionale Verbindung haben. Und was auch sehr gut lief in jüngerer Zeit, war ein Posting über Google Translate Fails auf der ganzen Welt. Das haben die Deutschen oder die Nutzer aus Deutschland auch sehr gut angenommen.
War das die Geschichte mit Entrance Only with Herr Hitler?
Yes.
Yes, okay. Das war wirklich sehr lustig. Das habe ich mir sehr gerne angeschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, aber eine Veränderung oder ob das vielleicht tatsächlich eine Beobachtung ist. So, ihr startet ja jetzt vor allen Dingen auch so mit ich nenne es mal Wohlfühlthemen, mit Lifestyle-Themen. Sowas wie 17 deutsche Filmtitel, die nichts mehr mit dem Original zu tun haben, ist gerade auf der Startseite. Aber im Vergleich zu der Startseite, die ich mir vor 3 Wochen angesehen habe, entdecke ich jetzt auch so richtig ganz viele News-Themen, wo ihr euch dann so im BuzzFeed-Style mit auseinandergesetzt habt. Also zum Beispiel die Lokführer, den Lokführerstreik. Da gibt es eine Geschichte zu 11 Berufsgruppen, die eher als die Lokführer streiken sollten. Oder der WhatsApp-Haken war ja heute eigentlich auch ein großes News-Thema. Flippst du völlig aus, WhatsApp führt blaue Häkchen ein, wo ihr euch mit den Reaktionen auseinandergeschaut habt. Oder auch 25 Jahre Mauerfall haben wir schon ja im Prinzip auch schon drüber gesprochen. Oder auch eine Geschichte, die Sparkasse braucht Nachhilfe in Geschichte. Und zwar deswegen ein Bild, was heute viral durchs Netz ging. Na gut, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz das harte Nachrichtenthema. Aber ist das jetzt Zufall, dass ein paar mehr nachrichtliche Themen von euch umgesetzt worden sind? Oder haben das einfach die Themen, die so durchs Netz schwirren, durch die Köpfe der Nutzer, weil die das hergeben?
Wir sind erstmal total frei in der Themenwahl. Das ist mir wichtig zu betonen. Also wir als Redaktion entscheiden, wie BuzzFeed Deutschland aussieht. Und uns leitet zum einen das, was uns selber bewegt, wo wir selber Fragen haben. Also wir haben nach der großen Hogesa-Demonstration in Köln noch ein großes Interview auf die Seite gestellt mit Patrick Gensing, der uns ein bisschen erklärt hat, was es damit auf sich hat, warum auf einmal tausende Menschen auf der Straße stehen und rechtsextreme Parolen wieder von sich geben in Deutschland im Jahr 2014. Und zum anderen ist es gesprächswert, der eine große Rolle spielt. Also worüber sprechen Leute heute im Netz? Und worauf sind sie neugierig? Was wollen sie wissen? Oder welche Fragen haben sie? Das ist, glaube ich, so das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen.
Und inwieweit lasst ihr euch davon leiten, vielleicht schon von der Fragestellung, wie weit ihr das sozusagen attraktiv für BuzzFeed aufbereiten könnt? Ist das auch ein Kriterium?
Es ist immer die Frage bei jedem Thema, wie kriegen wir einen Dreh hin, den nur wir hinbekommen und der vielleicht nicht so erwartbar ist. Und was ist die Aufmachung, die Leute dazu bringt, es teilen zu wollen? Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, für wenn man sich BuzzFeed anguckt. Für uns ist eine wichtige Währung, wenn man das so nennen möchte, nicht unbedingt der Klick, sondern das Teilen. Und das sorgt, wenn man das mal durchdenkt, für eine andere Herangehensweise an Inhalte, weil Klicks sind mit Verlaub, glaube ich, manchmal leichter zu generieren als das Teilen. Um Dinge zu teilen, muss man sie entweder total lustig finden, gut finden oder sich total drüber aufregen. Man muss glauben, man hat jetzt was gelernt, was man seinen Freunden zeigen möchte. Also das sind andere Mechanismen, die eine Rolle spielen und die zu nutzen, das ist unser Ziel.
Hast du da vielleicht so ein Beispiel? Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal so den Streik der GDL nehmen und wir haben und jetzt überlegt mal so einer klassischen Redaktion, da wird man eher gucken, wie ist denn da die Kundensicht, und dann macht man sowas wie, diese Rechte haben Kunden während des Bahnstreiks oder so. Das wäre so eine klassische Herangehensweise. Was sind für Fragen, welche würdet ihr euch da stellen?
Naja, also erstmal ist der Streik selber ja umstritten. Also es ist in meinem Umfeld zumindest und auch dem, was ich so in meinem, sag ich mal, Gefühlsthermometer Twitter mitbekomme, gehen die Meinungen ja stark auseinander. Es gibt die eine Gruppe, die sagt, es darf nicht gestreikt werden und Deutschland darf nicht lahmgelegt werden, gerade nicht zum 9. November. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, naja, es ist halt Arbeitskampf, es ist nicht Arbeitskuscheln. Und der muss wehtun, der soll wehtun, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Und um sozusagen dieser Diskussion einen Anschluss zu geben oder eine Ecke zu geben, die nicht so erwartbar ist, glaube ich, sind wir auf diese Berufsgruppengeschichte gekommen. Ehrlich gesagt ist es nicht so, dass wir Pfeife rauchend und Whisky trinkend 11 Stunden am Tag über Themen konferieren. unsere Themenkonferenz, die findet morgens statt, wenn wir reingekommen sind. Die dauert 10 Minuten. Und das ist ein Stand-up. Das ist angelehnt an die Scrum-Entwicklung. Das heißt, da wird einfach kurz besprochen, woran sitzen wir als nächstes, was haben wir erledigt, was ist in der Pipeline, und wir werfen halt Themen hin und her und so entstehen dann die Stücke. Für uns ist es gerade wichtig, einfach möglichst viel auszuprobieren, nicht um jeden Preis, also wir werden nicht, sage ich ja, ne, wenn es ums Teilen geht, kann man nicht auf die ersten Instinkte gehen, sondern muss sich ein bisschen, glaube ich, mit Themen auseinandersetzen. Aber das Schöne ist ja, wir haben eine Homepage und wir haben eine Facebook-Seite und einen Twitter-Account. Wir sind nicht begrenzt in dem Platz, den wir haben. Wir können machen, und wenn wir im Posting nicht perfekt finden, dann machen wir halt noch eins. Und so ist, glaube ich, die Herangehensweise.
Wir sprechen noch gleich weiter mit Juliane Leopold, der Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland, hier bei Was mit Medien.
Was mit Medien, das katzen- und hundefreundliche Medienmagazin bei D-Radio Wissen. Und Juliane Leopold, Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland, ist weiter bei uns heute.
Juliane, lass uns mal ein bisschen über den großen Teich jetzt imaginär fliegen. Und zwar nach New York. Dort ist ja das Headquarter von BuzzFeed. Du hast es ja bestimmt schon besucht. Wie sieht es dort aus hinter den Kulissen? Ist das eine ganz normale Redaktion? Ist es wie bei deinem alten Arbeitgeber Zeit Online? Gibt es da Bälle? Gibt es da keine bunten Bälle, die überall rumfliegen?
Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es eine Frozen-Joghurt-Maschine gibt im Büro und einen Snackraum. das ist einfach, die Größe spielt natürlich eine große Rolle. BuzzFeed New York ist einfach ein riesen, riesen Büro. Trotzdem finde ich es eigentlich recht gemütlich. Was die Arbeitsweisen angeht, gibt es 4 große Unterschiede. Der erste Unterschied ist, dass es deutlich mehr Eigenverantwortung gibt für Autorinnen und Autoren. Also es ist nicht so ressortgetrieben, würde ich sagen, oder ressortleitungsgetrieben, wie jetzt in traditionelleren Medienhäusern, sondern es ist, kommt, glaube ich, aus so einer Blogger-Ethik oder Blogger-Mentalität heraus. Du kommst rein morgens mit dem Thema und machst dein Thema. Natürlich gibt es sozusagen kleine thematische Gruppen, aber die sind wirklich klein. Das sind nicht 20, 30 Mann-Ressorts. Die Hierarchien sind flach. Das ist so ein Klischee, was man im Kopf hat, wenn man an Startups denkt. Aber es ist da so. Du kannst also jede Idee mit jeder Person besprechen, auf jeder Hierarchieebene. Du wirst angehört und wirst auch respektiert und wirst diese Idee wird diskutiert, ob sie umgesetzt wird, ist die andere Frage, aber du kannst diese Gespräche führen. Es ist ein sehr datengetriebenes Arbeiten, auch das ein Klischee, was man immer wieder hört, aber es ist so. Ein gutes Beispiel ist die Einführung von Buzz Live, also wenn man sich Buzz wieder anguckt, gibt es so drei große Segmente. Buzz Team, das ist so alles, was der klassische Buzzfeed-Bereich ist, mit Quizzen und Listicles. Dann gibt es Buzz News, das sind eben die harten nachrichtlichen Themen. Dafür gibt es ein eigenes Team. Da zählen auch die ganzen Auslandskorrespondenten rein. Und dann gibt es Buzz Live, das ist alles, was mit Kochen, Garten, Parenting, also Elternthemen und so weiter zu tun hat. Das ist nur entstanden, weil man, nicht Mann, sondern DAO, unsere jetzige Herausgeberin, bis dahin die Chefin für Wachstum und Daten, irgendwann rausgefunden hat, dass wir wahnsinnig viele Besucherinnen und Besucher aus Pinterest hatten. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was macht eigentlich Sinn? Sinn ergibt, diese Nutzerinnen und Nutzer noch mehr zu beliefern mit Inhalten, die sie gerne pinnen möchten. Und daraufhin wurde eine eigene redaktionelle Einheit geschaffen. Und diese Handlung führte zu, ich glaube, einem 300-prozentigen Traffic-Wachstum in einem Jahr. Und das sind so Geschichten, ich glaube, ohne jetzt speziell da Marken herausheben zu wollen, aber es guckt man, in Deutschland redet man viel darüber, datengetrieben zu arbeiten, aber das umzusetzen in die Newsrooms, das ist eine andere Frage und das passiert einfach dort.
Das finde ich spannend. Also wie kann ich mir denn das vorstellen? Also gibt es dann noch so ein internes Dashboard, wo es zu jeder Geschichte so ganz viele Zahlenströme gibt, wo irgendwas gemessen wird? Also kannst du uns das kurz erklären?
Also jeder von uns, jeder Autor, jede Autorin hat einen Überblick über die Zugriffe oder die Teilraten, wenn man das so will, seiner eigenen Stücke und auch über die Traffic-Quellen. Und daraus kann er sich seine eigenen Schlüsse ziehen sozusagen. Ja. Darüber hinaus gibt es dann noch verschiedenste natürlich Datenerhebungen und Datenaggregierungen, die verschiedenen Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist im Kern, es ist das täglich Brot, so wie Autorinnen und Autoren von anderen Online-Häusern auch gucken auf die Verteilungszahlen ihrer Stücke. Bei uns ist es einfach im System integriert. Also du hast die Erfolgsmessung ist immer nur ein Klick weg und das ist einfach sehr komfortabel.
Herr Perner, ja, bitte. Ja, aber was mich interessiert ist, wenn wir dieses Stichwort Datengetriebenheit haben, würdest du denn sagen, die ist so Buzzfeed-immanent und so auch weitreichend, dass es auch dazu führen könnte, dass so große Themenbereiche, die jetzt aufgrund von Datenerkenntnissen geschaffen wurden, in einem Jahr vielleicht schon wieder weg sind, weil sich das Nutzerverhalten komplett verändert?
Das wage ich keine Prognose zu machen. Also ich finde es immer so interessant, dass das so ein großer, so ein Big Deal ist, wie datengetrieben Buzzfeed ist. Buzzfeed selber, das ganze Projekt, ist das Kind einer Datenanalyse. Jonah Peretti hat irgendwann angefangen zu gucken, welche Stücke bei der Huffington Post, für die er auch mal gearbeitet hat, die er mit gegründet hat, wenn mich nicht alles täuscht, gut geteilt werden. Und daraus, aus diesem kleinen Labor, entstand irgendwann Buzzfeed. Also das ganze, der ganze Laden ist das Ergebnis von Datenanalysen und von Experimenten. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil die auch, glaube ich, in Deutschland für Erstaunen sorgt, ist, dass wir uns wirklich viel mit Social Media beschäftigen und nicht so viel mit Optimierung von Homepages. Wir wissen einfach, dass die meisten unserer Leser uns nicht nur mobil aufrufen, sondern auch über die sozialen Netzwerke zu uns kommen. Und da, wenn man sich das bewusst macht, ist klar, da muss meine Energie hingehen, um diesen Auftritt zu optimieren.
Das finde ich spannend, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, kann man die ganze BuzzFeed-Belegschaft in drei fast gleich große Gruppen teilen. Einmal ein Drittel die Redaktion, ein Drittel die Social Media Manager und ein Drittel Techniker, die an den ganzen Codes tüfteln?
Nee, ganz so ist es nicht. Ich würde eher sagen, es ist Drittel Redaktion, Drittel ganz klassisch Verlag. Und ein Drittel Technik, so würde ich es einteilen. Und die Social Media Leute, das ist, also jeder von uns muss sein eigener Social Media Manager sein. Das ist einfach nichts, was du heute ignorieren kannst, wenn du in diesem Laden arbeitest. Aber es gibt sozusagen noch in Anführungszeichen hauptamtliche Social Media Menschen, die sich nur um die Verteilung von Inhalten und das Feedback kümmern. Das sind aber nicht, das sind nicht so viele.
Jetzt hast du ja vorhin uns erzählt, dass ihr jetzt auch gerade BuzzFeed Deutschland, aber vielleicht gilt das insgesamt für BuzzFeed, aber bleiben wir mal bei BuzzFeed Deutschland, als Experiment versteht. Gibt es denn und eben noch nicht wisst oder konkret vor Augen habt, was am Ende mal dabei rauskommen soll? Vielleicht gibt es ja auch so gesehen gar kein Ende, aber gibt es trotzdem so etwas wie eine Vision, die ihr vor Augen habt, an der ihr euch orientiert?
Na, die Vision ist natürlich, möglichst viele Menschen zu erreichen. Das ist ja völlig klar. Wir haben sicherlich uns Ziele gesteckt, auch ehrgeizige Ziele, die ich nicht nennen darf öffentlich. Und die möchten wir natürlich erreichen. Das ist die Vision. Aber es gibt jetzt nicht die feste Idee, mit welchen Inhalten das der Fall ist. Ich glaube, unsere größte Herausforderung gerade ist halt herauszufinden, womit Menschen in Deutschland sich gerne beschäftigen, was sie gerne teilen, was mit ihrer Identität zu tun hat und worauf sie gerne einfach immer weiter zugreifen. Und was, glaube ich, auch wichtig ist für uns, ist einfach die Marke bekannt zu machen. Also wir drei Auskenner und Auskennerinnen und da draußen die Leute, die uns hören und auch die Leute auf Twitter in Deutschland, das sind Menschen, die sich sehr viel mit Medien beschäftigen und die auch in dem Thema sicherlich tief drinstehen. Wenn wir auf die Straße gehen und fragen, kennst du BuzzFeed? Dann ist das ausbaufähig. und ja, das, auch das ist einfach ein Teil unseres Ziels. Wir möchten einfach in die Köpfe und Herzen und Klickhände unserer Leserinnen und Leser.
Und dass es manchmal auch ein bisschen unfreiwillig geschieht, aber dann vielleicht doch einen guten Ausgang hat, das schauen wir uns gleich an, denn ihr seid in einem Vortrag von Wolfgang Blau erwähnt worden und das hören wir uns gleich nochmal an hier bei die Radio Wissen. Heute Abend ist BuzzFeed Germany Chefredakteurin Juliane Leopold bei uns zu Gast. Was mit Medien bei D-Radio Wissen, das neugierige Medienmagazin.
Wir haben es ja gerade schon angekündigt, dass wir noch, ich sag mal so, deinen ehemaligen Chef Wolfgang Blau zu Wort kommen lassen, der sich auch zu BuzzFeed geäußert hat. Und damit wollen wir dich jetzt, wie soll ich das sagen, mal konfrontieren.
Oh Gott.
Nein.
Aber ich glaube, das hat er nicht nur aus Nettigkeit gesagt, weil ihr mal zusammengearbeitet habt. Das hat er, glaube ich, auch richtig gemeint. Wolfgang Blau ist ja der Digital Strategist beim Guardian, also für die Digitalstrategie zuständig. Und was er bei Besser Online gesagt hat zu BuzzFeed, hören wir jetzt noch mal rein.
Was ich oft lese über HuffPo und BuzzFeed, vor allem in Deutschland, ist sehr hämisch und sehr herablassend. Und ich glaube, es ist gut für BuzzFeed und HuffPo, denn das ist kostenloses Marketing. Dadurch erfährt Deutschland, dass es überhaupt gibt. Das habe ich auch Juliane Leopold, einer sehr exzellenten Kollegin, die jetzt BuzzFeed macht, gesagt. Je mehr schlechte Presse, desto besser, macht ihr nichts draus. Aber es ist natürlich trotzdem ein Zeichen, dass wir unterschätzen, was da kommt oder welche Vorteile sich diese Häuser jetzt schon erarbeiten, weil die natürlich nicht mal eine europäische Strategie haben, sondern das läuft bei denen in der Regel unter EMEA, was mich immer wütend macht, Europe, Middle East and Africa, während wir uns noch mit Europe abmühen, konzeptionell. Und das Spiel ist, dass diese Häuser in der Regel nicht darauf setzen, dass es einen paneuropäischen Werbemarkt gibt. Es gibt kaum Werbekunden, die für ganz Europa eine Kampagne buchen wollen. Aber es gibt Werbekunden, Entschuldigung, die globale Werbekampagnen buchen, wie beispielsweise L'Oreal mit Huffington Post. Und da sind diese ganzen vielen regionalen Ausgaben sehr, sehr hilfreich, wenn man sagen kann, wir sind in so und so vielen Ländern und man eben doch insgesamt globale Leserschaften einsammelt, die ganz beträchtlich sind.
Und das ist ja eigentlich sehr spannend, was Wolfgang Blau dort skizziert hat. Er hat nicht nur über BuzzFeed gesprochen, sondern über Huffington Post. Auch Weiß kann man mit in diese Riege aufnehmen. Das sind alles ja Medienangebote, die ja auf vielen internationalen Märkten vor Ort sind, um so ein Weltnetzwerk aufzubauen. Ist das jetzt gerade der Weg für Online-Medien?
das wage ich nicht zu prognostizieren. Ich scheue mich immer vor großen Zukunftsaussagen. Ich glaube, es ist ein Weg für Online-Medien. Natürlich, das ist ja auch was Wolfgang mal sehr, sehr scharfsinnig erkannt hat, ist politische Analyse oder Inlandsnachrichten einfach ein ganz großes Feld, was national gut beackert wird. Und wir dürfen wirklich nicht unterschätzen die Macht etablierter und alter Medien in den Köpfen und im Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern. Ich glaube, es hat einfach viele Vorteile. Also für uns ist gerade der Vorteil, du hast vorhin das WhatsApp-Stück erwähnt, das WhatsApp-Stück kommt von BuzzFeed Indien und wir haben es übersetzt und das ist ein großer Vorteil, den wir gerade haben. Wir haben eine große Maschine im Rücken, die letztlich auch bei der Zulieferung von Themen oder bei Inspiration helfen kann. Das ist der Vorteil aus meiner Sicht. Was die Werbung angeht, mag ich, das kann ich nicht einschätzen. Es ist sicherlich so, wie Wolfgang gesagt, es gibt Kunden, die global agieren, allerdings sind das jetzt auch nicht vielleicht so viele und wünsche mir da auch, dass es einen Mut gibt, sozusagen auf die neuen Player auch zuzugehen. Auch in den großen Werbeabteilungen, in den großen Mediaagenturen gibt es, glaube ich, ein Generationsthema und das spielt natürlich eine Rolle, das schlägt natürlich durch im Werbemarkt, ist ja völlig klar.
Um nochmal auf den Anfang des O-Tons gerade von Wolfgang Blau zurückzukommen, die schlechte Presse. Siehst du das auch so, dass euch das hilft, wenn ihr möglicherweise A, unterschätzt, vielleicht ein bisschen hämisch betrachtet und es eine negative Berichterstattung gibt über euch? Ist das eigentlich gut für euch?
Also ich möchte Wolfgang erstmal danken für eine ganz andere Sache. Wolfgang war einer der ersten Chefredakteur ist er ja nicht mehr, aber sozusagen Medienfunktionäre, der öffentlich gratuliert hat zu dem Job. Und das, finde ich, ist erstmal toll. Da habe ich mich sehr gefreut. Ob uns das hilft, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Journalistinnen und Journalisten tendieren dazu, ich will jetzt nichts Falsches sagen und nichts Ehrrühriges sagen, aber anders angefangen, der Publikumserfolg entscheidet sich nicht auf den Medienseiten dieser Nation. Das heißt nicht, dass ich mich freue über schlechte Presse oder dass ich die vielleicht sogar provoziere. Das trifft mich und ich beschäftige mich damit. Aber am Ende entscheidet, wie das Publikum uns annimmt. Und das ist unser Gradmesser. Das ist das, woran wir uns ausrichten.
Und da ist natürlich auch spannend, immer zu beobachten, wie denn eigentlich tatsächlich die Mediennutzung aussieht und vielleicht auch außerhalb von unserer Medienfilterbubble, also abseits von denen, die ständig auf Twitter rumhängen. Wie beobachtest du das oder versuchst du das für dich zu entdecken?
Also wir wissen, dass Facebook der große Medienplayer ist. Das, was früher die Tageszeitung war, ist heute Facebook. Und das weiß ich auch noch aus meiner Zeit bei anderen Medienhäusern. Wenn wir junge Leserinnen und Leser eingeladen haben, die gefragt haben, wo nehmt ihr uns wahr, war das Facebook. Die greifen morgens um 7, wenn sie aufgestanden sind, zu Facebook. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt für die Frage nach Konkurrenzsituation. Wir haben immer wieder gefragt, ob wir uns in Konkurrenz sehen zu HuffPo oder zu Spiegel Online oder wem auch immer. Die größte Konkurrenz für uns, das sind die Leute, die in einem Nachrichtenstrom auf Facebook die Fotos von ihrem wundervollen Abendessen gestern Abend posten oder vom Sonnenuntergang im Urlaub, in dem sie gerade sind. Der Kampf um Aufmerksamkeit hat sich verlagert. Der findet nicht am Kiosk statt. Der findet auch nicht dann statt, wenn die Leute morgens ihren Rechner anschalten. Er findet auf dem Smartphone statt und in sozialen Netzwerken statt. Und da müssen wir uns und wollen wir uns behaupten.
Wie ist das denn für dich persönlich? Warum hast du gesagt, ja, ich möchte diesen Job machen? Also, dass du jetzt bei einem Online-Only-Medium arbeitest, ist ja schon was anderes, als wenn du jetzt irgendwie bei einem traditionellen Medium dann nochmal für eine andere Position angeheuert hast. Was reizt dich da besonders?
Ja, für mich war es sicherlich ein Schritt zurück zu meinen Wurzeln. Ich komme aus dem Internet. Ich habe als Bloggerin angefangen und als Twitterin angefangen und habe darüber ja erst sozusagen den Weg gefunden in die traditionelleren Medienhäuser. Und BuzzFeed war die Gelegenheit, das wirklich was Neues aufzubauen, zu führen, ein Team zu führen und letztlich mal nicht nur ständig über journalistische Zukunft zu reden, sondern sie zu machen.
Das ist sehr gut. Genau das ist unser Mantra hier, obwohl wir natürlich auch sehr viel drüber reden. Aber wir lieben es dann, uns auch mal konkrete Projekte anzuschauen. Und deswegen schön, dass du uns jetzt Einblicke gegeben hast in der vergangenen Stunde, wie BuzzFeed Deutschland tickt. Juliane Leopold, herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, ich danke euch. Es hat Spaß gemacht.
Uns auch.
Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Das war dann auch schon wieder Was mit Medien für heute Abend. Aber am kommenden Donnerstag geht es ja weiter ab 20 Uhr. Ihr könnt auch nochmal die Links nachsehen, zum Beispiel zum Blog von Ralf Heimann, Operation Harakiri. Und natürlich auch nochmal ein paar Facts zu BuzzFeed. Alles nachzulesen auf deradiowissen.de, wenn ihr auf eine Stunde Was mit Medien geht. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deradio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.